Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 238, Johannes 1, 19 bis 27.
Jemand sein und als jemand gelten, brauchen wir das unbedingt? Haben Sie was zu sagen in dieser Welt? Also, hört man Ihnen zu und nimmt das ernst, was Sie sagen? Ja, woran liegt das? An der Qualität dessen, was Sie sagen? Oder an dem sozialen Status, den Sie in Ihrem Leben einnehmen? Als Chef einer Firma zum Beispiel hört man Ihnen auch zu, wenn Sie Unsinn reden. Aber gibt es auch jemanden in Ihrem Leben, dem der soziale Status von Ihnen völlig egal ist, der sich deshalb für Sie interessiert, weil er oder sie einfach mag? Welche Antwort haben wir denn parat, wenn uns jemand fragt, wer bist du? Schauen wir uns doch mal ein Beispiel dafür an, wie jemand, der meinungsstark, sehr viele Menschen tief beeindruckt, mit einer solchen Frage umgeht und wie er sie beantwortet. Im Johannesevangelium im ersten Kapitel ab Vers 19, da heißt es: Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten aus Jerusalem Priester und Leviten, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Sie waren abgesandt von den Pharisäern, und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen, und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen auflöse. Ja, hier geht es ganz offensichtlich um Johannes den Täufer. Das war der Sohn vom Priester Zacharias und seiner Frau Elisabeth. Elisabeth war eine Verwandte der Maria, die Jesus geboren hat. Johannes der Täufer ist ungefähr ein halbes Jahr älter als Jesus. Sie hatten schon eine erste Begegnung, quasi schon im Mutterleib, als Maria nämlich ihre Verwandte Elisabeth besuchte, da hüpfte der Johannes im Leib seiner Mutter. Jedenfalls beschrieb sie das, als sie dann der Maria mit dem Jesus begegnete. Ja, Zacharias und Elisabeth waren sehr alt, und dann kam ein Engel zu ihnen und verhießen ihnen eben diesen Sohn, machten auch deutliche Angaben, dass dieser Sohn einmal eine große Aufgabe übernehmen muss. Und aufgrund dessen, dass Zacharias das so nicht so richtig glaubte, wurde er erst einmal stumm geschaltet. Er konnte nicht mehr reden. Und erst als es darum ging, wie sein Sohn heißen sollte. Da hat er sich dafür entschieden, er soll Johannes heißen, hat das geschrieben und plötzlich konnte er reden. Ja, dieser Auftritt von diesem Johannes dem Täufer, das war relativ kurze Zeit, bevor Jesus mit seiner öffentlichen Aufgabe begann. Er war damals ähnlich gekleidet wie der Prophet Elia. Kamelhaarmantel, also ziemlich grober Stoff, karge Nahrung. Man sprach von Heuschrecken und Honig. Es müsste eigentlich gehen, das eine ist eiweißreich und Honig ist kohlenhydratreich. Also man kann damit zumindest überleben. Und er war ein donnernder Prediger, also einer, der so richtig saftig das sagte, worum es ging, direkt und unverblümt. Er sprach davon, dass das Reich Gottes nah ist und dass es jetzt notwendig ist, umzukehren. Also das, was eigentlich Buße heißt, dass es nicht mehr weitergeht in die Richtung, dass man wirklich umkehren muss. Und er hat das gemacht, was seinen Namen dann geprägt hat, nämlich eine Taufe. Aber eine Fremdtaufe, denn dieses Untertauchen, das gab es ja schon bei den Juden selbstverständlich, ganz regelmäßig im Sinne der Reinigung, die Mikwe. Da hat man sich sozusagen selbst gereinigt, man ist selbst untergetaucht in den entsprechenden Reinigungsbädern oder meinetwegen auch in einem fließenden Fluss. Das war aber definitiv eine Fremdtaufe, aber ebenfalls eine symbolische Reinigung. Und er hat immer, jedes Mal verwiesen auf den Stärkeren, auf denjenigen, der mit Feuer und Geist taufen wird. Ja, seine Taufstelle, das war am Ostufer des Jordans. Ja, und sein Umgang war eben sehr klar. Er benannte das, was Lüge ist, auch Lüge. Er benannte das Unrecht absolut präzise und er hatte aufgrund dessen eine große Anziehungskraft. Es kamen die Leute von weit her. Und man darf nicht vergessen, damals war das so eine aufgeheizte Erwartungsstimmung. Alle haben irgendwie jetzt den Messias erwartet. Aber was für einen Messias? Natürlich so einen starken, den Erlöser, einen starken König der Könige, der das Volk vom Joch der Römer im Wesentlichen befreit. Und dieser Johannes der Täufer ist übrigens jetzt nicht nur in den Evangelien beschrieben, sondern auch in den außerchristlichen Geschichtsschreibern, Josephus beispielsweise, erwähnt ihn auch. Es muss also schon eine Gestalt gewesen sein, die geschichtlich damals ganz besonderen Eindruck gemacht hat. Tja, und wenn das so ein gewisser religiöser Aufruhr ist, so eine Stimmung ist, dann ist es klar, dass lässt diejenigen im Tempel von Jerusalem nicht kalt. Die schicken also eine Delegation dorthin zur Prüfung. Das sind einmal die Priester, das sind normalerweise die Sadduzäer, dann gibt es die Leviten, davon wird auch geredet, das sind diejenigen, die für den Tempeldienst zuständig sind, die die Liturgie machen und alles das. Ja, und Pharisäer waren offensichtlich dann auch dabei. So als Schriftgelehrte waren die damals auch ganz im Volk bekannt und manchmal auch geliebt. Ja, und der Auftraggeber war vermutlich der Sanhedrin, also der sogenannte Hohe Rat. Interessant ist, dass jetzt Johannes sehr häufig den Begriff die Juden verwendet. Die Juden, das hört sich so an, als ob er keiner gewesen wäre. Er war einer und Jesus war einer und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern das ist die Beschreibung der höchsten Vertreter der Juden. Man könnte auch als Deutscher sagen, die Deutschen haben diese und jene Meinung, das wäre jetzt nicht abwertend. Also diese höchsten Vertreter der Juden bzw. deren Abordnung, die kommt dann zu ihm an seinen Taufplatz und dann fragen sie ihn, wer bist du? Diese Frage selbst ist eigentlich in diesem Kontext ganz klar und Johannes hat sofort auch gewusst, was sie damit meinten, nämlich eigentlich heißt das, bist du der Messias? Denn auf den warten wir ja und du machst ja hier ein derartiges Aufsehen und die Menschen sind so begeistert von dir, dass wir dich das fragen müssen. Bist du der Messias? Wer bist du? ganz klares Nein. Nein, er ist es nicht. Ja, bist du dann der Elia? Ja, es gibt eine alte Prophetie, dass einer der größten Propheten, der Prophet Elia, einmal wiederkommen soll, und zwar vor dem Messias, um den Messias irgendwie anzukündigen. Was sagt er? Ebenfalls ganz klar, nein. Bist du der Prophet? Der Prophet, da wusste man da auch ganz klar, was das gemeint ist. Das ist ein Prophet, der von Mose selbst angekündigt wird. Im 5. Buch Mose steht das. Ein Prophet, der mehr ist als er selbst. Nein, sagt er, bin ich auch nicht. Ja, wer denn dann? Sag doch mal selbst, wer bist du? Wir müssen ja eine Antwort hier bekommen. Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Man könnte geradezu ein Nur da hineinsetzen. Ich bin nur die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn. Das ist meine Aufgabe. Genauso wie in Jesaja das angekündigt wurde. Prediger steht jetzt hier in der Luther-Übersetzung. Boau heißt das. Das ist aber eigentlich Rufender, geradezu ein Schreiender. Also es geht hier um den Rufer in der Wüste. Und Jesaja 40, Vers 3, da heißt es ja, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Interessant ist, dass in den Übersetzungen hinter Stimme ein Doppelpunkt steht. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Und interessant ist jetzt hier auch, dass Johannes und auch alle anderen Evangelien berichten das so, da diesen Doppelpunkt oder diese Interpunktion anders setzen. Bereitet dem Herrn den Weg. In der Wüste ist also praktisch dann die Stimme. Eine Stimme in der Wüste sagt, bereitet dem Herrn den Weg. Das sind jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. In der Wüste kann ich also dem Rufenden zuordnen oder ich kann es dem Weg zuordnen, der bereitet sein soll. Aber beides ist sinnvoll. Ob nun in der Wüste der Weg bereitet werden soll oder ob der Rufende aus der Wüste kommt und in die Wüste hineinruft, ist eigentlich vom Inneren her gesehen das Gleiche. Ja, das sind jetzt auch die Pharisäer. Und für die Pharisäer ist es nun mal so, dass da jemand eine Meinung hat und irgendwas sagt, das ist nicht unbedingt das, was sie stört. Aber für sie ist die Glaubenspraxis immer wichtig. Und wenn sie dann so sehen, was er so macht, also diese ganze Tauferei, dann ist das für sie viel wichtiger. Sie fragen ihn, was ist denn der Sinn deiner Taufe? Wozu dient denn das Ganze? Und die Antwort von Johannes ist eigentlich auch ganz simpel. Ja, das ist einfach Wasser. Aber es wird einer kommen. Eigentlich ist er schon da, den ihr nicht kennt. Und ich bin ihm gegenüber weniger wert als der niedrigste Sklave. Die niedrigsten Sklaven, die hatten nämlich dann den Dienst, ihrem Herrn die Schuhe auszuziehen. Also die Schuhriemen aufzulösen, damit sie ihre Füße waschen können. Derjenige aber, dem gegenüber ich nicht einmal wert bin, ihm die Schuhe auszuziehen, der wird im Gegensatz zu mir mit Feuer und mit Heiligem Geist taufen. Das ist seine Aussage. Ja, und dann erzählen wir mal ganz kurz, wie es weiterging. Johannes der Täufer tauft dann auch Jesus, weil der die Taufe möchte. Er predigt dann weiter. Er tadelt das moralische Verhalten dann des Machthabers Herodes Antipas, wird dann von dem gefangen genommen ist in seiner Gefangenschaft erstmal ein bisschen irritiert, lässt jetzt durch zwei seiner Jünger Jesus fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortet dann, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Und das sind alles Merkmale, die für diesen Messias verheißen wurden. Es ist völlig klar, wer das sagt, und wenn das Realität ist, dann ist das indirekt die Umschreibung, ja, ich bin der Messias. Da muss man gar nicht viel mehr sagen. Und das war dann auch für Johannes dann klar. Und jetzt ist interessant, gleich darauf, im etwas vertrauteren Kreise, sagt Jesus, wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Das heißt, Jesus spricht ihm zu, dass er wirklich der Elia ist. Und das steht doch eigentlich im Widerspruch zu dem, was Johannes der Täufer gesagt hat. Wie lässt sich dieser Widerspruch erklären? Es ist viel einfacher, als man denkt. Denn wir alle haben einen ganz typischen, ich nenne es mal Weltblick, auf das, was man Amt nennt und was man Status nennt. Wir sind für uns selbst und für andere nie einfach der, der wir einfach sind. Wir wollen immer irgendwer sein, natürlich immer am liebsten mehr und jemand sein. Wir wollen immer irgendwie jemand sein und wir wollen einen Wert dadurch haben. Wir wollen Anerkennung. Wir wollen eine Bedeutung, insbesondere in den Augen anderer. Und alles das, was wir an Bedeutung bekommen, das kommt ja nie aus uns selbst, das wird uns ja zugeschrieben. Man könnte sagen, es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen dem, was man Wesen nennen könnte, wie wir so ganz eigentlich sind, und den Attributen, die wir darstellen, beziehungsweise die uns von anderen zugeschrieben werden. Das Wesen, unser Wesen ist völlig unabhängig von jeder Zuschreibung, ist völlig egal, was Menschen von uns denken, was sie von uns halten, was sie von uns sagen und was wir von ihnen hören, der wir sind, wir sind, der wir sind. Ein Attribut ist immer ein äußeres Merkmal. Es ist immer die Heraushebung bestimmter Eigenschaften oder auch Zuschreibung von Eigenschaften, die müssen ja gar nicht offensichtlich sein. Deswegen ist ja so interessant, der Gottesname, den Mose aus dem brennenden Dornbusch gehört hat. Ich bin, der ich bin. Das ist pure Wesenhaftigkeit. Das ist absolutes Sein. Das heißt, Gott selbst ist für uns gar nicht mit Attributen versehbar. Wenn wir aber das Wort Gott sagen, dann meinen wir eigentlich normalerweise immer schon einen bestimmten Status. Wir schreiben jetzt Gott bestimmte Attribute zu. Er ist der Allerhöchste, er hat die absolute Macht. Und für uns wird dann Gott zu einer Art von Amtsbegriff. Interessant ist, dass wir das, diese Zuschreibung von Status, ständig machen. Bei praktisch jeder Begegnung, wo ein Mensch dem anderen begegnet, entsteht instinktiv, meistens sogar in Bruchteilen von Sekunden, wenn man den Betreffenden noch nicht kennt, irgendeine Art von Einschätzung. Wir beurteilen den anderen aufgrund seines Aussehens, aufgrund seiner Mimik, seiner Gestik, seiner Sprache, seinem Unterton, seinem Gehabe, seiner Kleidung, dem Kontext, aus dem wir dem Betreffenden begegnen. Ja, was machen wir? Wir versuchen, den anderen zu klassifizieren, ihn irgendwie einzuschätzen. Was hat er für Eigenschaften? Was hat er für einen sozialen Status? Wo gehört der eigentlich hin? Ist er für mich eine Gefahr? Könnte er für mich eine sein? Oder eher ein Nutzen? Wäre es gut, mich mit ihm gut zu stellen? Alles das machen wir in ganz kurzer Zeit. Und wir reagieren da drauf, sofort mit unserer inneren Frage, ja, wie ist denn jetzt mein Status im Vergleich zu dem Betreffenden? Und diese Antwort, die wir uns geben nach unserer eigenen Einschätzung, die bestimmt dann unser Verhalten. Das bestimmt dann das, was man oben und unten nennt, ob wir nun den Betreffenden mehr über uns und uns unter uns oder umgekehrt einschätzen. Alles das bestimmt, ob wir uns überlegen fühlen können oder den anderen für überlegen halten. Auch das Gefühl von Unterlegenheit und auch der innere Widerstand gegen diese Unterlegenheit, ob wir ihn respektieren müssen, ob wir ihn verachten dürfen. Und wenn es uns jemand eine Wertschätzung entgegenbringt, den wir bedingungslos als höher vom Status her einschätzen, ja, das tut uns gut, da fühlen wir uns geschmeichelt, das wertet uns auf, das gibt uns selbst eine Art von gesteigertem Attribut. Praktisch alles, was wir in der Welt machen, ist davon bestimmt. Unser Beruf, permanent werden solche Einschätzungen durchgeführt, die Rolle, die wir jeweilig spielen, der gesellschaftliche Status, natürlich auch der Geldstatus, wie viel Geld wir haben. Wenn ich der reichste Mann der Welt wäre, könnte ich der größte Dummbeutel sein, aber ich würde da eine ganz schöne Achtung entgegengebracht bekommen. Ja, oder der Politstatus. Ja, welche Macht habe ich innerhalb eines politischen Systems? Ämter eben, ja, ein Amtsstatus. Was habe ich für einen Einfluss, weil ich dieses Amt habe? Überall, alles ordnet sich in Hierarchien. Im Grunde genommen ist das wie in jedem mafiösen System. Im mafiösen System gibt es ein Oben und Unten und man muss ganz genau wissen, wer oben und unten ist. In jedem Knast organisiert sich das. Da gibt es diejenigen, die das Sagen haben und diejenigen, die wirklich die Letzten sind und die entsprechend behandelt werden. In jedem Verein, in jeder Gruppe, sogar in jeder Familie ist ganz klar, wie der Status ist. Solange du deine Füße unter meinen Tisch und so weiter. In jeder Beziehung ist das so. Der Status wird dann bestimmt auch vom Geschlecht, vom Alter und von anderen sozialen Eigenschaften. Es ist etwas, was dem wir gar nicht entkommen können. Das ist schwer zu glauben. Naja, woher kommt denn all die Verachtung, der Hass, auch in den sozialen Medien, wo wir das sehen können, oder auch die Verehrung, all das, wo wir Menschen quasi zu Göttern machen, die wir verehren oder wo wir andere verachten. Ganze Gruppen, ganze Andersdenkenden, Andersaussehenden, aus anderen Ethnien kommenden Menschen. Ja, und für die Juden damals war Messias natürlich eine Mächtige, die praktisch die mächtigste Menschengestalt, die man sich vorstellen konnte. Direkt von Gott legitimiert. Also das war sozusagen das Höchste, der König der Könige. Ja, und der Elia, ja, das war einer der größten Propheten. Also wirklich sehr verehrungswürdig. Und der Prophet, ja, zitieren wir mal Mose, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Also lauter ehrwürdige Gestalten. Und wenn er eins von denen wäre, dann ist das doch klar, was müsste man dann machen? Dann müsste man auf ihn hören, man müsste ihm gehorchen, man müsste das total ernst nehmen. Aber bitteschön, nicht aufgrund dessen, was er sagt, sondern aufgrund seines Status. Und jetzt ist Johannes der Täufer radikal. Er lehnt jede, aber auch jede Zuschreibung ab, die ihm einen Status verleihen soll. Er will keinen Status, er hat keinen Anspruch auf irgendeinen Gehorsam, er strebt auch überhaupt keine Legitimation seines Tuns irgendwie an. Er handelt nämlich absolut und vollständig von innen heraus. Er muss rufen in dieser Wüste, völlig egal, was alle damit machen. Er will absolut niemand sein. Er will nur der sein, der diesen inneren Auftrag spürt und erfüllt. Und der deutlich macht, der eine, der andere, der stärkere, der eine ist alles, worum es ihm geht. Er selbst ist im Vergleich nichts. Und diese Haltung ist tatsächlich geradezu das krasse Gegenteil aller heutigen Gurus, Sektenführer und ähnliche, die, bei denen es einfach immer darum geht, dass ihre eigene Person Geltung hat, die Verehrung, Gehorsam, letztendlich Unterwerfung verlangen. Ja, und wenn man jetzt diese Eitelkeiten auch ein bisschen studieren will, dann kann man das im Internet machen. Dann kann man sich YouTube-Videos, Influencer und Influencerinnen anschauen. Man kann sich also mit den sonstigen asozialen Medien befassen. Nur ein Beispiel, dieses TikToks, dieses toxische Gebilde, ja. Man kann überall diese Entstehung von Wertschätzung dadurch, dass jemand eine Gültigkeit hat in seinem Status. Er wird verehrt und hat er so und so viele Follower, ist er doch erheblich wertvoller, das ist doch klar. Und so gibt es viele Kriterien dafür, dass man dann wer ist endlich mal. Und das Bedürfnis von Jugendlichen, auch wert zu sein, endlich als wert zu gelten, berühmt zu sein und natürlich im Kontext dieser Berühmtheit auch reich und so weiter, ist dann ganz klar. Als Jesus dann von Johannes getauft werden wollte, hat der Schwierigkeiten, das zu machen. Der weiß ja, dieser Jesus, der braucht keine Buße, der braucht auch keine Reinigung. Aber Jesus selbst will mit diesem Verhalten ja etwas deutlich machen. Seine Botschaft ist ganz klar. Er sagt nämlich damit, ich will einer von euch sein. Er sagt auch, nehmt das an, was ich euch sage. Aber nicht deswegen, weil ich jetzt einen messianischen Status habe, sondern weil ihr den lebendigen Sinn meiner Worte dankbar erkennt und euch freut. Und aufgrund dessen es in eure Herzen aufnimmt. Was für ein Unterschied. Er möchte nicht als jemand gelten, der das Wahre sagt aus seinem Status heraus, sondern der das Wahre sagt, was als Wahres erkannt, gespürt, erfahren, angenommen werden soll. Also stellt sich schon die Frage, welche Beziehung eigentlich Jesus zu uns haben will. Möchte er wirklich eine hierarchische Beziehung von oben oder unten, dass wir also da ihn als den ganz großen Gott anerkennen in seiner Herrlichkeit? In Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Und das Faszinierende ist tatsächlich, dass echte Freundschaft, nicht das, was man so Freundschaft nennt, überhaupt keinen Status kennt. Da gibt es auch keine beste Freundin. Eine beste Freundin beispielsweise ist immer eine, die höher steht als andere Freundinnen. Und bei einer Freundschaft kann auch so etwas, ich will nicht mehr dein Freund sein, so als Mobbingverhalten, funktioniert auch nicht, weil das war nie eine Freundschaft. Freundschaft, das ist ein Herzensverhältnis von Wesen zu Wesen. Und ist es nicht unfassbar, dass Gott selbst unser Freund sein will so, dass wir zu ihm in einem innigsten, zärtlichsten Liebesverhältnis stehen?